So. Hören Sie mich? Aber wahrscheinlich würden Sie mich aufhören, wenn ich das Teilchen hätte, oder? Oder hat es irgendwas mit diesem Gerät zu tun, dass Sie mich hören? Oh, jetzt ist es irgendwie anders, ne? Muss ich es doch halten? Ja, dann halte ich es. Dann weiß ich auch, was ich mit den Händen machen soll. Ja, guten Abend, danke für die Einführung. Ich bin gerne und freiwillig hier. Ich bin mir nicht so ganz sicher, wie das bei Ihnen ist. Aber wo Sie schon mal da sind, würde ich Sie gerne mitnehmen auf die Suche nach Sinn. Und Sie, während das Handout rumgeht, in dem wirklich das meiste auch schon steht, würde ich Sie gerne dort abholen, auch wo Sie sich derzeit in Ihrer Lebenssituation befinden, in der Schule. Ich weiß, Sie sind älter als Calvin, ein sechsjähriger Junge, der ein großer Philosoph ist. Es wird heute ein bisschen philosophisch, Arbeit für den Kopf, aber letztlich geht es um große Fragen, die nicht nur was für den Kopf sind. Und über die haben sich schon viele auch ihre Köpfe zerbrochen. Ich hoffe, Sie haben es nicht wie ich gemacht. Ich habe nach wenigen Jahren Englisch abgewählt und dann hätte ich diesen Cartoon vielleicht schon nicht mehr verstehen können. Sie werden ihn verstehen. Schulsituation. Die Lehrerin will im Stoff weitergehen und Calvin fragt, weil sie noch wissen wollte, wer Fragen hat nach dem Sinn des Lebens. Die Lehrerin ahnte, dass es hier um Zeitspiel geht und sagte, ich meinte jetzt Fragen zum Thema, das wir gerade behandeln. Und Calvin schaut in sein Buch und sagte, eigentlich hätte ich lieber diese Fragen gelöst, die nach dem Sinn des Lebens, bevor ich mich mit Detailfragen beschäftige. Das ist, finde ich, eine tiefe Wahrheit. Es gibt ein altes Sprichwort, wenn man nicht weiß, wohin man segeln will, weiß man nicht, wie man die Segel setzen soll. Wozu stehen Sie morgens auf? Ja, wozu gehen Sie in die Schule? Wozu wollen Sie Abi machen? Diese Wozu-Fragen können wir weiterstellen. Die stehen alle noch mal in einem größeren Rahmen. Und um diesen größeren Rahmen soll es heute ein wenig gehen. Ich würde Ihnen zunächst gern skizzieren, wie die früheren Epochen die Menschen ihr Leben und die Sinnsuche verstanden haben. Dann darauf eingehen, wie wir so von der normalen Alltagsrealität mitunter in die Sinnfrage hineingeraten. Ein paar Anregungen geben dazu, wie wir Menschen mit der Spannung umgehen können zwischen dem, wonach wir uns sehnen und dem, wie wir die Wirklichkeit erleben und Ihnen dann etwas von der Hoffnung des Glaubens zur Verfügung stellen, zur Prüfung geben, weil sozusagen das Gut der christlichen Religion ist, etwas an Hoffnung bereitzustellen angesichts unserer Suche nach Sinn. Und die Ehrlichkeit gebietet es auch, sich mit Einwänden zu beschäftigen. Wie ist das eigentlich, hat dieser Glaube an Gott eine Berechtigung oder spricht auch nicht manches dagegen? Das wird nochmal am Schluss des Vortrags mitstehen. Und Angebot steht auch, dass Sie sich mit einbringen, sei es währenddessen, müssen wir gucken, dass es nicht ausgehört, oder im Anschluss nochmal an das, was ich Ihnen gerne anbieten möchte. Sie haben auf der Rückseite des Handouts ein paar Zitate, auch ein paar Refrains von Liedtexten, die ich Ihnen heute aus technischen Gründen jetzt hier nicht präsentieren kann, an die ich aber auch nochmal dann im Verlauf des Vortrags erinnern werde. Ja, es geht los, Suche nach Sinn. Worum ging es den Menschen früherer Zeit in der Vorgeschichte? Und unsere Vorgeschichte, Menschheitsgeschichte wirkt nach, deswegen würde ich das gerne mit aufnehmen. In der Vormoderne, lange Zeit, wir reden jetzt vom westlichen Abendland, war irgendwie Sinn klar vorgegeben, die Menschen waren alle gläubig und sie haben gehorsam getan, was die Kirche ihnen gesagt hat, wenn es um die Frage nach dem Sinn des Lebens ging. Was war das Ziel des Lebens? Ordentlich die Gebote der Kirche befolgen, das Jammertal auf Erden durchstehen und dann im Himmel irgendwann selig zu werden. Dort anzukommen, himmlische Heimat, Paradies, das war der Lebensentwurf. der reißt sie heute wahrscheinlich nicht mehr so vom Hocker, ob sie gläubig sind oder nicht. Da liegt auch die Moderne dazwischen. In der Moderne Aufklärung hat sich die Gesellschaft befreit auch von der Autorität der Kirche, von der Orientierung am Glauben. Da ging es ganz stark um das freie Denken, um die menschliche Vernunft. Es ist nicht mehr der folgsame Gläubige, der das Modell des Menschen darstellt, sondern das mündige Subjekt. Ich habe meine Schulzeit schon ein bisschen her, ich weiß gar nicht, wann, in welchen Büchern nochmal so jemand wie Immanuel Kant vorkommt oder die Aufklärung vorkommt. Ich hoffe, dass das ein oder andere bei Ihnen irgendwas wachruft. Ja? Der Mensch soll selber denken. Religion wird kritisiert, Wissenschaft und Technik sind die neuen Autoritäten und es gibt nicht mehr das ferne himmlische Ziel, auf das der Mensch hinsteuert. Der Weg ist das Ziel, das Unterwegssein, das Aufbrechen in Freiheit, in Fortschritt, das macht es aus. Während früher der Weg unbedeutend war, man steuerte auf dieses himmlische Ziel zu. Das ist ein anderes Modell. Es ist weniger die Sehnsucht danach, irgendwohin anzukommen, als vielmehr die Sehnsucht aufzubrechen. Und von dieser Moderne sind wir auch noch nicht so ganz weg. Also auch Ihnen wünsche ich und hoffe ich eine gewisse Aufbruchsstimmung ins Leben. Jung genug sind Sie ja. Wobei man fürs Aufbrechen auch nicht altersmäßig jung sein muss. Man darf die Sehnsucht nach Aufbruch auch noch verspüren mit 50, 60, 70, 80. Es nimmt dann nur andere Formen an. Moderne. Das Ziel ist verloren gegangen. Die Gesellschaft der Moderne ist eher so unterwegs wie eine Schiffflotte auf dem Meer. Wir wissen ganz gut über die Schiffe Bescheid, also über uns, Biologie, Psychologie, Medizin. Wir wissen halbwegs, wie wir sozusagen von Schiff zu Schiff miteinander umgehen sollten. Ethik, Soziologie, auch wenn wir häufig doch lauter Zusammenstöße fabrizieren und erleben. Aber wir wissen in der Moderne nicht mehr, wohin die Reise geht. Das Fernziel, wo geht's mal hin? Das Umfassende, das ist weg. Der Sozialismus hatte noch eine Vision, die der klassenlosen Gesellschaft. Der Liberalismus hatte schon keins mehr, da ging es einfach um die Freiheit des Miteinanders, des Nebeneinanders. Aber die Frage nach dem Sinn, der vorgegeben ist, erübrigt sich. Sinn muss jeder selber finden. Mittlerweile sind wir auch ein bisschen über diese Moderne hinaus, ob wir das jetzt Spätmoderne, Postmoderne, Neomoderne oder was weiß ich was nennen. Wir sind jetzt in der Gegenwart. Und wir haben erlebt, mit Wissenschaft und Technik allein und Fortschritt ist es auch nicht getan, sind die Antworten nicht alle gegeben. Und auch die Weltkriege haben uns gezeigt, mit Blick auf das menschliche Miteinander, Ethik, Frieden, Freiheit, das ist und bleibt auch so eine Sache. Und wir müssen uns auch nicht mehr emanzipieren heutzutage von kirchlicher Autorität, weil die hat ohnehin nicht mehr viel Autorität, gesellschaftliche Relevanz zumindest in unseren Breitengraden. Nur säkular müssen wir auch nicht mehr sein, in Abgrenzung zum Religiösen, das haben wir schon hinter uns. Wir sind jetzt postsäkular, ein Ausdruck von Jürgen Habermas. Eine Zeit, in der wir wieder Fragen stellen können. Wo wir fragen, wo soll es nochmal hingehen, gibt es Sinn und sehr unterschiedliche Antworten. Es ist nicht mehr so einheitlich wie früher. Leuten ist es wurscht, lass mich mit Sinn in Ruhe. Es gibt die Suche danach im Kleinen, in meinem kleinen Alltag, meinen Sinn zu finden und fertig. Es gibt aber auch das neue Suchen danach, wie können wir zu Sinn kommen, was bleibt. Und das wird von Menschen stärker besungen, zum Beispiel als reflektiert. Wenn Sie Songs hören, dann thematisieren die häufig solche Themen. Wie gesagt, ich werde Sie damit verschonen, Ihnen was zu singen. Und das mit dem Vorspielen haut jetzt nicht so ganz hin, aber Sie haben die Refrains einiger relevanten Songs auch auf der Rückseite. Sie kennen vielleicht, ich bin nicht so ganz up to date, das müssen Sie mir ein bisschen nachsehen. Meine Kinder sind noch nicht so alt, dass sie mir das alles hautnah übermitteln, was gerade so in ist. Und ich bin schon ein bisschen zu alt. Also ich erinnere mich zum Beispiel an Frieda Gold, schon ein paar Jahre her. Wovon sollen wir träumen? Ja, ein bisschen Kopfnicken sehe ich. Wovon sollen wir träumen, so wie wir sind? Woran können wir glauben? Wo führt das hin? Was kommt und bleibt? Solche Fragen und Themen. Wovon sollen wir träumen? Ja, wenn ich das jedes Mal mache, bin ich mal gut. Das ist so ein Fragekontext und wir haben Trends in der Modernen, in der Gegenwart mit entsprechenden Sehnsüchten. Der Trend von Individualismus, jeder macht sein Ding und wir sind sehr unterschiedlich und legen auch Wert auf unsere Individualität und zugleich sehen wir uns auch nach Gemeinschaft. Na, jeder ist mit seinem Smartphone unterwegs und tippt da drauf rum, anstatt sich mit dem Nachbarn zu unterhalten, sagen dann viele und zugleich sind sie ja optimal vernetzt und kommunizieren ja zigmal mehr als die Menschen früher, die das alles noch nicht hatten. Also beides. Pluralismus ist ein Trend. Es ist nicht mehr die eine Linie, was ist richtig, wie entwerfe ich mein Leben, wovon bin ich überzeugt, sondern es gibt zig Überzeugungen, zig Lebensentwürfe. Das ist sehr bunt. Und zugleich gibt es noch das Bedürfnis, wo gibt es eine Einheit, wobei ich was besser finde, fand ich auf dem Weg hierher. Die Sehnsucht nach Einheit haben viele gar nicht mehr, braucht man nicht. Aber nach Orientierung. Wenn es so viel gibt und so viel Unterschiedliches, woran kann ich mich halten? Was gibt mir halt? Woran kann ich mich orientieren? Das ist übrigens etwas, was Populisten dann ganz gut bedienen, Fundamentalisten. Wenn ich Fundamentaltheologe bin, heißt das, ich beschäftige mich gerne mit Grundfragen des Glaubens und des Lebens. Deswegen habe ich Theologie studiert. Fundamentalismus ist was anderes. Das ist der Versuch, mit dem Pluralismus, der Individualität und so zurechtzukommen, in den Bunten irgendwie eine Klarheit und Struktur zu haben, ohne allzu differenziert unterwegs zu sein. Und es gibt den Pragmatismus, Lebenskomplex. Ne? Sie wissen das wahrscheinlich besser als ich, wie komplex, kompliziert und vielfältig die Aufgaben und Anforderungen Ihres Alltags sind. Da kann man nicht immer alles hinterfragen und ins Große reflektieren und grübeln kommen. Dinge wollen getan und erledigt sein, dass es läuft. Und zugleich, angesichts dieser vielleicht auch manchmal Oberflächlichkeit des Lebens, gibt es sowas wie die Sehnsucht nach Bedeutung. Ja, was bleibt, was zählt, was ist mir nochmal, was könnte mir wichtig sein? Frieda Gold. Wir wollen doch irgendwie auch noch träumen und fragen, was zählt. In diesem Kontext stehen wir. Und in diesem Kontext, prüfen Sie es für sich, gehen wir über mitunter von unserem Alltag zu dieser Sinnfrage, die so abstrakt und trocken daherkommt vielleicht. Und ich würde gerne ein paar Phasen skizzieren. Gleichen Sie die vielleicht ab mit Ihrem Leben. Zu meinem Erfahrungshintergrund, neben meinem eigenen Leben gehört, kurz angedeutet war es auch, der Kontakt mit Menschen, die psychisch krank sind. So krank, dass sie in den mehrwöchigen Klinikaufenthalt sich begeben. Und das ist so eine Auszeit, in der auch manche Fragen, Themen nochmal hochkommen und gegebenenfalls ins Gespräch kommen, ohne dass jetzt psychische Erkrankung immer bedeutet, man kommt an solche Fragen heran und ohne dass die Ursachen psychischer Erkrankungen in einer bestimmten Weise der Auseinandersetzung mit solchen Themen liegen. Das ist klar. Aber normalerweise sind wir in unserem Leben unterwegs. Ne? Sie stehen morgens auf, gehen zur Schule, machen ihre Sachen. Irgendwann ist Wochenende, ich weiß nicht, was sie dann machen. So geht das halt. So läuft das. Ihr Alltag. Und wenn das halbwegs läuft, Sie halbwegs gesund sind, Sie auch immer wieder mal Spaß haben und noch ein paar Leute um sich herum, dann können Sie eigentlich zufrieden sein. Das ist so, wie es normalerweise läuft. Zufriedenheit. Schon der alte Aristoteles, oder Grieche, hat gesagt, das ist eigentlich noch nicht das Niveau des Menschen, das hat die Kuh auch. Ja, sitzt auf der Weide, frisst ihr Gras, ne, verdaut es wieder, macht ihren Haufen und drumherum liegen die anderen Kühe, läuft. Dann sagen, das ist zu wenig für den Menschen. Wir sind eigentlich sozusagen auf mehr ausgerichtet. Und das macht sich manchmal bemerkbar. Und ich hoffe und wünsche Ihnen fast, nicht auf alle Situationen bezogen, wünsche ich Ihnen, dass Sie das auch mal kennen, sozusagen über diese Frage zufrieden oder nicht hinaus zu geraten. Und zwar geschieht es durch Unterbrechung dieser Normalität, dieses Alltags. Unterbrechung in Form von Glück. Ja, ich hoffe, Sie waren schon mal glücklich. So richtig. Ja, der andere, auf den ich stehe, der mag mich auch. Irgendeinen Erfolg, den ich feiern kann. Oder die Mannschaft, von der ich irgendwie mein Glück abhängig mache. Jetzt ist gerade DFB-Pokal. Ne? Bayern spielt morgen. Insofern ist es mir nicht so wichtig, was heute ist. Also so eine richtig tiefe Glückserfahrung. Verbunden, könnte ich jetzt singen, lasse ich aber bleiben, zum Beispiel mit so einem Lied für mich von Andreas Burani, Auf uns. Kennen Sie, ne? Fußball-WM und so. Ein Hoch auf uns, auf dieses Leben, auf den Moment, der immer bleibt. Ein Hoch auf uns, auf jetzt und ewig, auf einen Tag Unendlichkeit. Also im Glück, wenn ich so richtig glücklich bin, dann reflektiere ich nicht, ne? Dann genieße ich mein Glück, ist klar. Aber wenn ich drüber nachdenke im Nachgang, dann wünsche ich mir sowas wie, also so soll es doch immer sein. Diesen Moment jetzt, Einfrieren, Unsterblichkeit, Toten Hosen, habe ich Ihnen, glaube ich, auch drauf geschrieben, an Tagen wie diesen wünscht man sich Unendlichkeit. So ein Glücksgefühl. Ich hoffe, Sie können damit was anfangen. Wenn, dann wissen Sie auch, dass das in der Regel nicht ein Leben lang anhält. Und dass so unsere Sehnsucht, ach so soll es doch immer sein, dass sie sich nicht erfüllt. Das ist Teil unserer Existenz. Unterbrechung durch Glück, ach könnte es doch immer so sein. Andere Unterbrechung, früher oder später erwischt es auch jeden, Unglück. Irgendwas haut rein in meinen Alltag. Da bin ich jetzt zum Beispiel bei den Patienten, die aus der Bahn geworfen werden durch ihre Krankheit. Schicksalsschläge, eine Beziehung, die nicht gelingt, sondern wo ich enttäuscht werde. Oder jemand stirbt, der mir sehr wichtig ist. Der Tod, der ins Leben reinhaut. All dies wirft mich aus meinem Alltagstrott heraus und weckt eine andere Sehnsucht. Ne? Im Sinne von, das darf doch nicht sein. Es muss anders sein. So, auch da werden Sie vielleicht anknüpfen können mit Erfahrungen, die Sie schon gemacht haben und die früher oder später keinem erspart bleiben. Oder es kann eine gewisse Form von Leere sein, also mit Zoe, die ich erfahre. Also Sie sind ja angefüllt und Ihre Zeit ist angefüllt mit tausend Aktivitäten und das wird im Beruf nie unbedingt anders. Kann sogar noch schlimmer werden. Und das muss nicht heißen, dass Sie erfüllt sind. Sie sind ebenfalls angefüllt oder Ihre Tage sind angefüllt. Und ab und zu kann es passieren, dass Leuten auffällt, oh, was ist denn das eigentlich für ein Wort? Hamsterrad. Dreht sich irgendwie im Kreis. So ein Gefühl von Leere, von Langeweile, von einer Sehnsucht, die dann so beschreibbar wäre im Sinne von, das kann doch nicht alles sein. Da muss doch noch mehr sein. Ich habe Ihnen einen Kurzdialog vom deutschen Autor Wolf Dietrich Schnurre mit auf die Rückseite geschrieben. Da unterhalten sich zwei. Der eine fragt, hast du eine Ahnung, was man hier soll? Wo? Na, auf der Welt. Logisch, groß werden. Und denn? Verdienen. Für wen? Für deine Kinder. Und was sollen die? Verdammt. Dreht sich im Kreis. Wozu sind wir da? Groß werden, entwickeln, irgendwas an Kinder weitergeben und die geben es dann auch wieder weiter und weiter und was passiert? Und morgens aufstehen und zur Arbeit und abends und so Jahr um Jahr, Tag für Tag. Das kann ein Gefühl von Leere erzeugen und eine Sehnsucht, es muss doch noch mehr geben. Vielleicht ist es für Sie jetzt noch nicht gedeckt. Mit dem, wie es Ihnen schon mal geht, aber das kann auch schon mal im Bus passieren oder auf dem Rad oder. Ja, und dann sind wir nicht mehr an der Oberfläche, sondern wir kommen in die Tiefe Wir sind nicht mehr bei Einzelfragen und Problemen, sondern bei der Grundfrage. Lohnt sich denn insgesamt? Geht der Daumen hoch oder runter? Wenn Sie so aufs Leben gucken, auf Ihr Leben. Dann geht es ums Ganze. Und dann sind wir bei der Frage nach dem Sinn. Und bei der Infragestellung dieses Sinns dadurch, dass es um uns herum, ja, wie zugeht, alles vergeht. Alles vergeht, nichts bleibt. Darüber hat Calvin auch mal nachgedacht. Zusammen mit seinem Tiger Hobbes, das ist ein Stofftiger, der immer dann lebendig ist, wenn Calvin alleine ist. Nehmen wir mal an, das Leben ist wie diese Gehwegplatte. An der einen Kante sind wir geboren, an der anderen sterben wir. Wir finden uns irgendwo dazwischen und im Prozess des Rauslaufens. Und plötzlich merken wir, ups, unsere Zeit vergeht. Also im Kopf haben wir das immer, aber manchmal merken wir es vielleicht auch anderswo als im Kopf, dass das so ist, die Uhr tickt, ständig. Da gibt es auch eine Reihe von Liedern der Toten Hosen dazu. Hört man vielleicht nicht mehr, ne? Na, ist egal. Ist auch unsere rasche, kurzzeitige Erfahrung hier sinnlos? Zählt irgendwas wirklich, was wir sagen oder tun? Haben wir irgendwas Bedeutsames getan? Waren wir glücklich? Haben wir das meiste aus diesen wenigen Fußschritten gemacht? Ja, und da kann es schon mal Nacht werden, über diese Fragen nachzudenken. Kommt man ins Verstummen. Menschliche Existenz. Zusammenfassung. Also, was macht den Menschen zum Menschen? Gibt es viele Angebote, dass er sprechen kann, dass er reflektieren kann, zum Beispiel darüber, dass er sterblich ist. Das ist ja dann sozusagen diese Zuspitzung. Wir leben auf den Tod zu, machen wir uns nichts vor. Müssen wir nicht dauernd drüber nachdenken, aber ab und zu kommt es vielleicht. Und wir haben eine Sehnsucht nach mehr, die uns fragen lässt, wozu das alles? Also wenn ich aus meiner Alltagsrealität herauskomme und sich so eine Frage stellt. Jetzt ist es ein bisschen gekünstelt, ne, weil Sie sitzen hier und müssen sich's anhören und ich stelle sie jetzt mal. Ja, aber gegebenenfalls kommt sie in der einen oder anderen Weise auch bei Ihnen von alleine hoch. So, und diese Fragwürdigkeit finde ich sehr gut eingefangen auch in einem Video. Das erfolgreichste deutschsprachige Album der letzten 50 Jahre ist von Herbert Grönemeyer, ist schon eine Weile her. Und heißt eben bezeichnenderweise Mensch. Weil es was von dieser menschlichen Sehnsucht einfängt und zum Ausdruck bringt. Im Text, den kennen Sie vielleicht, wird auch immer wieder mal gerne, habe ich schon mitbekommen, von Rallye-Lehrern benutzt. Und in der Melodie, in der Musik. Und ich finde auch das Video stark. Im Video läuft ein Eisbär ans Meer. Da sitzt er jetzt. Der Strand ist Grenzsituation. Wir sind Wesen des Landes, begrenzt und gehören auf die Erde. Wenn wir auf das Meer hinausgucken, dann haben wir die Weite, die Unendlichkeit, die Ewigkeit, die Erhabenheit des Wassers vor uns. Sie waren bestimmt schon mal am Strand. Also es ist faszinierend für Zweijährige, für Zwölfjährige und für 82-Jährige. Strand als ein Bild für unsere Grenzsituation als Menschen. Und der Eisbär guckt da so hinaus mit einer Wehmut. Das Lied ist stark geprägt durch das Durchbrechen des Alltags bei Herbert Grönemeyer. Er hatte das geschrieben vor dem Hintergrund des Todes seiner Frau und seines Bruders. Das gehört mit hinzu. Es hat was sehr Melancholisches. Und dieser Eisbär, der gehört nicht ganz da so hin, in diese Umgebung. Vielleicht hat er so die Eisberge hinter dem Meer vor seinem inneren Auge. Und vielleicht ist das mit uns Menschen auch so, dass wir nicht ganz so dahin gehören, wo wir sind, angesichts unserer Sehnsucht, was wir gern hätten, und dem, wie das Leben gestrickt ist. Das ist ein deutsches Angebot. Wir hängen so zwischen Himmel und Erde vielleicht. Die Erde ist nicht groß genug, the world is not enough, stand auch in der Ausschreibung, James Bond Zitat, das hier vielleicht auch ganz gut hinpasst. Ja, was sind dann Angebote für den Sinn des Lebens? Ein Angebot ist Entwicklung. Wir entwickeln uns halt immer weiter. Fortschritt, Freiheit, sie entwickeln sich auch, ne? Vom ersten Atemzug bis zum letzten. Und das könnte einen Lebenssinn darstellen. Wobei dann die Frage ist ja, wozu entwickeln sie sich? Kann man schon mal das Rad eins weiter drehen. Ne? Eins weiter gedreht könnte heißen, der letzte Sinn des Lebens ist das Leben. Diese Antwort finde ich in dem erfolgreichsten deutschsprachigen Song des Jahres, Blümchen, 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 ich weiß schon nicht mehr genau, von Unheilig, geboren um zu leben, kennen Sie vielleicht. Ja, können wir jetzt hier auch spielen, finde ich klasse. Werde ich aber Sie verschonen, da was hier zum Besten zu geben. Geboren um zu leben, mit den Wundern jener Zeit, sich niemals zu vergessen, bis in alle Ewigkeit. Wir waren geboren, um zu leben für den einen Augenblick, weil jeder von uns spürte, wie wertvoll Leben ist. Das reicht sozusagen schon. Wir leben und das hat eine hohe Kostbarkeit und dafür sind wir da. Und das merken wir manchmal, wenn das Leben gefährdet ist erst. Auch bei dem Grafen, dem Sänger von Unheilig, stand eine Leiterfahrung, eine Verlusterfahrung im Hintergrund dieses Ziels. Das Ganze noch ein zweiter gedreht, wozu leben wir, wäre das Angebot des Wertes Liebe. Und das ist auch ein Angebot, das Grundlage für die meisten Religionen darstellt. Also Sie können entweder sagen, wir lieben, um zu leben, dann wären Sie sozusagen in der Biologie oder der Evolutionslehre unterwegs. Damit wir leben können, brauchen wir sowas wie Liebe. Dann ist der höchste Wert das Leben und der zweithöchste die Liebe. Und im Zweifelsfall hat dann das Leben den Vorrang. Oder, und das ist das Angebot auch des Glaubens, Sie machen die Liebe zum höchsten Wert und dann lieben Sie nicht, um zu leben, sondern Sie leben, um zu lieben. Das ist dann der Unterschied, der einen großen Unterschied macht. Bis hin dazu, dass ich vielleicht sogar bereit bin, mein Leben hinzugeben, weil die Liebe für mich wertvoller ist. Es gibt keine größere Liebe, als sein Leben hinzugeben für seine Freunde, heißt es in der Bibel, bis hin sogar zur Feindesliebe. Ich lasse das einfach mal so sacken. Der Mensch, der nach Höherem strebt, der mit dem, was er vorfindet, angesichts der Vergänglichkeit und der Endlichkeit, nicht so richtig zu Hause ist, wie der Eisbär, sich ein wenig fremd fühlt in dieser Welt, der eigentlich eine höhere Seligkeit sucht, so sagt das die Romantikerin Bettina von Arnim. Sehnsucht ist der Beweis, dass der Geist eine höhere Seligkeit sucht. Aber wenn wir ehrlich sind, unsere Existenz ist eine andere. Der Mensch ist nichts als eine Fortsetzung, immer wieder Fortsetzung, unter die der Tod schließlich den Punkt setzt und alle Fragen offen lässt. Das Zitat finden Sie auch auf der Rückseite von Adolf Reitz, einem wissenschaftlichen Sachbuchautor des 20. Jahrhunderts, zu sagen, so ist es. Irgendwie geht es immer weiter, wir sind unterwegs, ja, wir sind nie fertig und nie ganz und irgendwann sind wir gar nicht mehr. Und unser Wert Liebe schreit eigentlich nach was anderem. Und wenn Sie so wollen, ist das das Einfallstor dann für das Angebot des christlichen Glaubens. Dazwischen würde ich Ihnen aber gerne kurz noch ein paar Formen des Umgangs mit dieser Spannung anbieten zwischen unserer Sehnsucht und der Wirklichkeit, wie wir sie erleben. 5 Stück geht fix, aber Sie können das verdrängen und sagen, was erzählen der Splitter für einen Quatsch. Ich lebe mein Leben fertig, habe keine Sehnsucht und irgendwie Ziele und so, alles gefaselt. So, morgens ein neuer Tag, geht weiter, was muss ich lernen? Puff. Ja, das klappt eine ganze Weile, aber ich glaube, so kommt man nicht ganz durchs Leben und es wäre fast schade, wenn man durchkäme, weil ja, Leben eben mehr ist. Und manches Verdrängen macht krank. Also auch das kriege ich zum Teil mit. Nicht jeder, der krank wird und ist, ob körperlich oder psychisch, ist das deswegen, weil er ein Verdränger ist, dass Sie mich da jetzt nicht falsch verstehen. Lässt sich nicht immer alles so ganz klären, warum wir an was erkranken. Und doch passiert es, dass sich Verdrängung bemerkbar macht, weil es doch nicht so ganz weggeht, unser Empfinden. Hinter vielen Abhängigkeiten steckt so eine Sehnsucht, die wir uns nicht eingestehen wollen, weil Sehnsucht tut auch ein bisschen weh. Sucht in Sehnsucht kommt von sich ein Kranksein, also es lässt uns auch irgendwie einen Mangel spüren. Und manchmal gibt es auch so diesen Spruch, hinter jeder Sucht steckt eine Sehnsucht, ob das Drogen sind, Alkohol, ob das eine Arbeitssucht ist, eine Vergnügungssucht, eine Sexsucht und was alles sonst noch so gibt. Ja, manchmal hat es auch damit zu tun, wie wir versuchen, die Sehnsucht in uns klein zu halten. Bei aller Vorsicht angesichts von Leiden, die mit Abhängigkeit zu tun haben, das geht nicht immer so, zack, zack, selber schuld, liegt an Verdrängung. Also, wie gesagt, das wäre Unfug. Eine andere Form wäre, meine Sehnsucht und das, was ich erlebe, irgendwie auf ein gleiches Level zu bringen. Das heißt dann, realistisch kleine Brötchen backen. Ich hatte mal große Träume, die Realität sieht anders aus, also backe ich lieber kleinere Brötchen. Ernüchterung. Manchmal hat das was mit Lebenslauf zu tun, Sie haben vielleicht noch große Träume und dann, wenn wir uns in 10 Jahren oder in 20 Jahren oder in 30 Jahren wiedersehen würden, dann sind die vielleicht auch wieder kleiner geworden und sie sind realistischer geworden. Manchmal passiert das auch schon zwischen der 5. und der 9. Klasse irgendwo, dass da manche Nüchternheit eintritt. Realitätsbewusstsein finde ich nicht schlecht. Wenn wir aufhören zu träumen, ist traurig. Also die ganz coolen und die ganz ernüchterten und die reinen Pragmatiker finde ich schade. Das Gegenteil ist auch verhängnisvoll, zu sagen, scheiß auf die Realität, ich träume es mir zurecht. Ja, die Ideale sind toll und dann gerate ich ins Schwärmen und baue mir eine Welt aus dem Luftschloss. Und gebe mich dieser Sehnsucht hin und bild mir ein, das ist alles erfüllbar. Dieser Idealismus, diese Romantik scheitert irgendwann auch an der Realität. Macht unglücklich, macht krank, ist schmerzlich. Dritte Variante, die Spannung aushalten. Ja, es ist so, ich will eigentlich mehr vom Leben, aber das Leben bietet nicht mehr. Aber ich ziehe sozusagen durch, ich bleibe dabei. Das ist absurd. Aber ich lasse mir den Schneid nicht abkaufen. Tauchte vielleicht auch schon bei Ihnen auf, so eine Haltung im Leben oder im Unterricht, die verbindet sich mit einem Schriftsteller wie Albert Camus zum Beispiel. Der Mythos des Sisyphus. Hat Ihnen schon mal jemand was davon gesagt, Sie was gelesen? Wird bestraft von den Göttern, weil er da frech war. Du musst einen Stein immer auf den Berg hochrollen und in dem Moment, wo der Stein oben ist, kommst du wieder runter. Muss er wieder runter, den Stein wieder hochrollen, ist er wieder oben, rollt der Stein wieder runter. So ist das Leben. Und der Sisyphus, der lässt sich aber davon nicht unterkriegen und macht tapfer weiter. Aushalten. Das ist eine ziemlich heroische Haltung, ziemlich schwer durchzuhalten. Aber für manche ist es die Hoffnung. Andere Variante, resignieren. Ich krieg's nicht gebacken. Das Leben bietet weniger, als ich eigentlich brauche. Das spüre ich. Und an diesem Leben, ja, das Radikale ist, ich verzweifle. Und dann gibt es aber sozusagen Vorstufen. Dann werden Menschen melancholisch oder ironisch in einem guten Sinne oder zynisch, wenn es eigentlich eine Verbitterung ist. Das sind auch Arten, mit dieser Spannung umzugehen, was erwarte ich eigentlich vom Leben und was bietet das Leben. Ja, Sie ahnen es, ne, gehört nicht so viel Fantasie hinzu, ich möchte Werbung machen für das 5. Das Eingeständnis, ja, es ist so, das Eingeständnis, ich kriege diese Kluft nicht überwunden, aber ich habe eine Hoffnung, dass sie überwindbar ist, dass es für diese Sehnsucht in mir eine Erfüllung gibt, dass etwas bleibt, dass sich Leben lohnt, dass sich Liebe lohnt. Trotz all der Enttäuschungen und der Vergänglichkeit und dem Tod und so weiter. Hoffnung, die ich nicht auf mich setzen kann, weil ich krieg's nicht hin. die ich auf einen anderen setzen darf. Und dann sind wir bei Gott. Das Angebot des Christentums in diesem Zusammenhang, da ist ein Gott, der ist die Antwort auf die Frage, wie ist denn das mit Menschen? Also keine fertige Antwort, sondern die Einladung dann selber zu suchen. Aber wir nehmen an, dass so mit Mensch und Welt, das hat einen Sinn. Da gab es einen, der hat diese Welt erschaffen und der wollte Wesen, die irgendwie lieben können. Und wozu jetzt lieben? Wer die Liebe schon erfahren hat und gegeben hat, der weiß vielleicht, da erübrigt sich das wozu. Das ist der Wert schlechthin. Und was heißt lieben? Mit jemandem zusammen sein, Gemeinschaft und für jemanden da sein. Miteinander, füreinander. Und das wollte Gott teilen, deswegen hat er uns erschaffen. Zack. Und er kriegt das hin, dass die Rechnung aufgeht. Und wenn wir in die Geschichte hineingucken, wo erleben wir das denn, dass jemand so ein Leben lebt, konsequent den Weg der Liebe geht und wo die Sache irgendwie aufgeht? Wo finden wir das in der Geschichte? Dann ist ein Angebot, guckt auf diesen Jesus von Nazareth. Wie hat der gelebt? Was hat der gesagt? Was hat der getan? Wie ist es dem ergangen? Ne, unter irdischen Bedingungen muss man für Liebe häufig leiden, ja, weil die Welt so gestrickt ist, wie sie ist. Hat er auch. Und aus der Erfahrung, es ist nicht so gewesen, dass das irgendwann mal geendet hat und dann war alles vorbei, sondern die Liebe wurde endgültig, am Ende steht das Leben, dieser Jesus ist auferstanden und zum christlichen Glauben gehört, aber das ist ja dann Gegenstand des nächsten Vortrags. Das, was mit diesem Jesus passiert ist, hat Bedeutung für jeden von uns. Sein Schicksal ist auch unser Schicksal. Und wie erfahren wir diesen Gott heutzutage? Wie können wir ihn erfahren? Auch ein großes Thema, Gotteserfahrung. Ein Angebot ist wieder, lausche deiner Sehnsucht, das ist vielleicht schon seine Stimme. Die Stimme seines Geistes, also Vater, Sohn, Geist. Eine jüdische Theologin, die würde jetzt so nicht vom dreifaltigen Gott reden, aber die redet stark von der Stimme Gottes in uns, Nelly Sachs. Und da gibt es auch diesen Spruch, alles beginnt mit der Sehnsucht. Damit geht es los, in die Tiefe des Lebens zu kommen. Aber auch dazu haben sie ein Zitat auf der Rückseite. Sehnsucht als eine Spur Gott zu finden heute. Die Sehnsucht als Stimme Gottes in mir, die er in meine Seele hineingefroren hat. Wollen Sie Gott finden, ist eine Idee, hören Sie auf Ihre Sehnsucht. Was treibt Sie um? Woran hängt Ihr Herz? Das könnte schon ein Signal sein. Ja. Und was folgt dann aus diesem Angebot der Hoffnung? Eine andere Sicht auf das menschliche Leben, auf mein Ich. Es ist dann, wenn ich das mit der Hoffnung des Glaubens angucke, ist es so, dass ich reagiere. Erst war da ein anderer, der hatte das erste Wort, Gott, und mein Leben besteht dann darin, irgendwie damit umzugehen, das Angebot zum Leben sozusagen anzunehmen. Das ist meine Antwort auf Gottes Angebot zum Leben. Und das wird dann eingefangen in einem Wort wie Berufung. Wozu bin ich berufen? Was ist mein Ding? Dazu sind wir eingeladen, das ein Leben lang herauszufinden, auszuleben, zu erproben. Und das macht deutlich, dieser Sinn ist da nicht einfach vorgegeben, sondern er ist uns durchaus aufgegeben. Also Sie müssen rauskriegen, in Anführungszeichen, wer Sie sind, was Sie wollen. Das sagt kein anderer für Sie, das sagt auch nicht die Kirche für Sie. Aber Sie müssen es eigentlich auch nicht irgendwie neu, komplett neu erfinden, sondern entdecken. Und möge Ihr Beruf dazu passen, möge die Familie dazu passen, die Sie sich wünschen, wenn Sie sich eine wünschen, möge Ihre Art und Weise zu wohnen, zu leben dazu passen, auf dass Sie sich entwickeln, Liebe leben und erleben. Und die Zusage ist, das ist vielleicht sozusagen dann das Komplizierteste, eingefangen in so einem Graffiti-Spruch, ewig hält am längsten. Unser menschliches Leben nach christlicher Vorstellung, ja, es endet mit dem Tod, aber es wird eben dann nicht abgebrochen, sondern vollendet. Die Hoffnung auf das ewige Leben, das taucht, glaube ich, im nächsten Vortrag in irgendeiner Form auch auf, ist keine Hoffnung auf das Leben 2.0, Second Life oder sowas, sondern es ist die Hoffnung darauf, dass sich unser eines Leben irgendwie erfüllt. Also nehmen Sie mal für jeden Augenblick Ihres Lebens ein Pixie. Von der ersten Sekunde Ihrer Existenz bis zur letzten sind es dann zig Pixie und die ergeben ein Bild. Und dieses eine Bild, das sich ergibt von der ersten bis zur letzten Sekunde Ihres Lebens, das ist dann Ihr ewiges Leben. Das eine Bild. Und dieses Bild wird schön sein, dieses Bild wird bunt sein und das Bild wird auch ein bisschen bearbeitet werden müssen, weil in Ihrem Leben auch hässliches, dunkles, boshaftes passiert und da braucht es eine Reinigung. Und dann wird es ein klares Bild geben und jeder Pixel, der irgendwas mit Liebe zu tun hat, der wird bleiben. Komische Vorstellung, aber so eine Hoffnung, dass irgendwas auch bleibt. Was bleibt? Das Geliebte bleibt. Der erste Kuss, können Sie sich an den erinnern, der ist in der Zeit vergangen, aber der wird irgendwie auf ewig bleiben. Die erste Liebe. Die wird vielleicht auch wiederum sein oder in der Zeit vergehen. Aber in der Ewigkeit wird sie bleiben. Das ist sozusagen die Hoffnung des Glaubens, dass das alles aufgehoben ist. Dass wir uns nicht nur erinnern an irgendwas, was mal war, sondern dass das tatsächlich sozusagen jedes Pixelstück irgendwann mal ins gesamte Bild passt. Wenn ich nochmal Weisen habe, das besser zu beschreiben, dann würde ich es tun. Bin ich offen für Anregungen. Und wie das dann so alles ist und wird, das weiß sowieso keiner. Das hat auch nicht Jesus verraten, als er sich als Auferstandener gezeigt hat, zugegebenermaßen. Ja, und dadurch wird aber auch geklärt, ist jetzt das Ziel oder ist der Weg das Ziel? Beides stimmt. Wir steuern auf ein Ziel zu, dass die Sache mal rund wird mit unserem Leben und den Menschen um uns herum. Aber während wir unterwegs sind, bauen wir gerade dieses Ziel. Jesus spricht dann biblisch vom Reich Gottes. Also beides stimmt. Jeder Moment ist wichtig, keine Jenseitsvertröstung, irgendwann im Himmel. Nee, jeder Moment hier ist wichtig, denn da entsteht gerade Ihr ewiges Leben. Und zugleich läuft es auf ein gutes Ende zu. Beides stimmt. Und das, wonach Sie streben mögen, nennt Jesus Seligkeit. Sein Lebensprogramm ist die Bergpredigt und die Bergpredigt fängt an mit den Seligpreisungen. Selig seid ihr, wenn ihr hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, wenn ihr reinen Herzens seid, wenn ihr Frieden stiftet und so weiter und so fort. Zufriedenheit reicht nicht, dann ist mehr. Glück ist zu wünschen, aber das bleibt unter irdischen Bedingungen ist nicht von Dauer und Sie können es auch nicht erzwingen. Seligkeit wäre sozusagen Ihr Lebensprogramm. Da steckt Seele drin, mit sich im Einklang sein, mit der Seele im Einklang leben, sich treu bleiben, das ist damit gemeint. Das ist das Angebot, bleiben Sie sich treu, leben und handeln Sie in Übereinstimmung mit Ihrer Seele, weil Sie sind ja Geschöpfe der göttlichen Liebe, so pathetisch gesprochen. Gibt häufig eben den Pass auf die sogenannten Gutmenschen, durch die sogenannten Wutmenschen. Wer ist, also sozusagen anständig sein, sich treu bleiben, ist vielleicht nicht immer so schick oder cool. Kennen Sie das Lied von den Prinzen? Das ist auch noch nicht Ihr Alter, ne? Die Prinzen. Schwein sein. Da ist mal so ein Song, du musst ein Schwein sein in dieser Welt. Ich sing es nicht. Denn willst du ehrlich durchs Leben gehen, kriegst du einen Arschtritt als Dankeschön. Also so, ne? Der Ehrliche ist immer der Dumme. Sozusagen, unter irdischen Bedingungen ist es vielleicht tatsächlich manchmal ein Problem, wenn man anständig bleibt und sich selber treu bleibt, ne? Dann ist man nicht ganz so cool wie der Gauner oder so, aber ewig wird am längsten. Und dann werden Sie auch Freude genießen dürfen, ohne dass Sie vom Leiden die Augen zumachen. Wir sind häufig geneigt, entweder das eine oder das andere auszublenden. Wir wollen glücklich sein, also gucken wir lieber nicht dorthin, wo es scheiße ist. Eure Armut kotzt uns an, war glaube ich auch mal so ein Graffiti. Ja, mir geht's gut, aber wenn ich auf andere gucke, denen es nicht so gut geht, könnte es mir vielleicht auch nicht mehr so gut gehen, also gucke ich lieber nicht hin. Das ist verhängnisvoll. Ja, aber es ist verständlich, wenn mein Sinn ist, um jeden Preis irgendwie glücklich zu werden, dann blende ich mal lieber andere Dinge aus. Nur dann geht die Solidarität flöten, die letztlich jeder braucht, manche mehr, manche weniger. Wenn ich andererseits nur auf das Elend gucke und das Unglück, dann kann mir das die gute Laune auch für immer verhageln und ich sage, Leben ist Mist. Ja, dann kann ich mich noch nicht mehr über das Schöne freuen, weil ich dauernd die Kacke vor Augen habe. Das macht's kaputt. Auch das berichten häufig Patienten in der Klinik. Irgendwann geht der Blick nur noch so aufs Schwarze und Dunkel, dann kann ich nicht mehr genießen, was schön ist. Und ich glaube, mit so einer christlichen Hoffnung kann ich ehrlich genießen, was schön ist und muss nicht die Augen verschließen vor der Not, sodass ich sowohl mich um mich selber sorgen kann, als auch solidarisch mich um andere kümmern kann. Und im Letzten geht dann der Daumen hoch statt runter. Die Nina Ruge, die kennen Sie wahrscheinlich auch nicht, war mal so eine Journalistin, die hat irgendwie in so einer Talkshow immer beendet mit »Alles wird gut«. Fürchterlich in gewisser Weise, ging mir auf den Zeiger. Und zugleich ist es das, was Eltern ihrem Kind mitgeben. Also hoffentlich, und hoffentlich haben sie das auch erlebt. Und wenn sie mal Eltern werden, erleben sie es vielleicht und hoffentlich mal. Das Kind weint, die Mutter oder auch der Vater tröstet es und sagt, alles wird gut. Und mit so einer Haltung groß zu werden, ist ein Riesenvorteil und ein Riesenfund angesichts von Belastungen, die das Leben so mit sich bringt. In so einem Vertrauen, der Daumen geht hoch statt runter. Alles wird gut. Das ist natürlich in gewisser Weise Gaga und das kann eigentlich keine Mutter ihrem Kind versprechen. Ja? Woher hat sie die Macht dafür zu sorgen, dass das so ist? Das ist so ein, entweder es ist dämlich, ne, oder es belügt das Kind irgendwie, gut gemeint. Oder es ist Ausdruck dieser Hoffnung, von der ich so unzureichend zu sprechen versuche. Es ist nicht alles gut, aber es wird mal alles gut. Und das gibt mir dann die Freiheit, das meine zu versuchen. Jetzt habe ich nicht genau die Zeit vor Augen. Sie unterbrechen mich gar nicht. Ne? Ich rede hier so und rede hier so. Wie viel Zeit habe ich denn eigentlich noch? Ja, geht noch. Dann würde ich Sie jetzt mal mit diesen Fragen so lassen und dazu kommen, dass ja nicht jeder gleichermaßen überzeugt ist, dass es diesen Gott auch gibt, der diese Hoffnung bereithält. Einwände gegen die Existenz Gottes sind, glaube ich, auch Teil des Religionsunterrichts und könnten irgendwie was mit Ihrem Abi zu tun haben, könnten aber auch was mit Ihrem Leben zu tun haben, wenn für Sie diese Hoffnung eine Rolle spielen soll. Eine Reihe von Einwänden hat sich eigentlich mittlerweile erübrigt. Die sind in der Aufklärung gekommen und haben gesagt, also Wissenschaft zählt jetzt. An Gott zu glauben ist nicht wissenschaftlich, man kann ihn nicht wissenschaftlich beweisen, also ist es Unfug. Das können Sie eigentlich haken, sind wir drüber hinweg. Freud, Nietzsche, Feuerbach und wie sie alle heißen. Die Wissenschaft hat nicht als Thema, was ist mit dem Ganzen der Welt. Die Wissenschaft beschäftigt sich mit Einzelfragen und mit Zusammenhängen. Evolutionstheorie, Biologie, Chemie, Physik, Zusammenhänge zwischen den einzelnen Elementen und Teilen, wie entwickelt sich was, wie funktioniert was. Aber die Fragen nach dem Großen und Ganzen sind keine wissenschaftlichen Fragen. Die Wissenschaft kann darüber, ob es Gott gibt oder nicht gibt, keine Aussage machen. Wer das fordert, der verhält sich so wie ein Mensch, der seinen Schlüssel sucht, nachts draußen und den unter einer Laterne sucht. Und gefragt wird, wieso suchst du denn unter der Laterne nach deinem Schlüssel? Und was sagt er? Ja, da kann ich was sehen. Ob der Schlüssel da liegt oder nicht, den er da nicht findet, ist eine andere Geschichte. Also Gott ist nicht durchs Mikroskop zu sehen, er ist nicht physikalisch zu entdecken. Wissenschaft können Sie knicken als eine Autorität, die dazu was sagen kann. Die Wissenschaft kann uns nur helfen, unzureichende Gottesbilder zurückzuweisen. Gott ist eben nicht der, der den Donner und den Blitz benutzt, Gott ist nicht der, der in 6 Tagen die Erde erschaffen hat. All die Geschichten, da hilft uns die Wissenschaft zu klären, welcher Glaube Unfug ist. Ein anderer Einwand, und gegen den ist kein gläubiger Mensch gefeit, ist das Wunschdenken. Ich hätte es halt so gern, dass es diese Hoffnung gibt, dass sich das Vertrauen ins Leben lohnt, dass die Liebe bleibt, dass ich den Verstorbenen mal wiedersehe, dass das, was ich erlebt habe, nicht vergebens ist, sondern irgendwie aufgehoben ist. Haben eben auch schon Feuerbach und Co. gesagt, naja, da unsere Wünsche projizieren wir dann auf irgendeinen, den es da angeblich geben soll. Sigmund Freud konnte das dann psychologisch erklären, ja, das hätten wir zwar gerne, aber bloß weil wir es uns wünschen, gibt es das nicht. Das ist eine Pattgeschichte. Bloß weil ich wünsche, das Abi zu packen, heißt das noch lange nicht, dass ich das Abi packe. Es heißt aber noch nicht, dass ich es nicht packe. Bloß weil ich mir wünsche, dass morgen sozusagen 20 Grad erreicht werden in Osnabrück, heißt das noch lange nicht, dass es 20 Grad sind. Es heißt aber auch nicht, dass es keine 20 Grad werden. Es spielt keine Rolle. Also die Frage, ob es Gott gibt oder nicht, hängt nicht davon ab, ob es gern hätte oder nicht. Das ist ein Patt. Und vielleicht könnte doch unsere Sehnsucht nach mehr ein Hinweis drauf sein. Denn in der Natur gibt es eigentlich zu jeder Bedürftigkeit eine Erfüllung. Ja, der Fisch hat Kiemen, naja, Grundstück, es gibt auch Wasser. Ja, das Baby schreit nach Nahrung, naja, Grundstück, es gibt auch sowas wie Milch. Ja, wir sind sexuelle Wesen mit Geschlechtsorganen und würden die gerne auch ausleben, unsere Sexualität. Ja, und das dazu passt, dass es durchaus das andere Geschlecht gibt oder das gleiche. Und es sowas wie sexuelle Begegnung gibt. Also in der Natur entsprechen sich eigentlich Bedürftigkeit und Erfüllung. Was nicht heißt, dass jeder seinen Partner findet oder jeder, der Durst hat, seine Milch kriegt, aber dass es das grundsätzlich gibt. Dann könnte das auch für den Menschen und seine Sehnsucht nach Ewigkeit sein. Könnte es sein. Letzte Denkanstrengung, größter Einwand, läuft unter dem Fremdwort Theodizee-Problem. Wem ist dieser Ausdruck schon mal untergekommen? Gehen noch ziemlich viele Hände hoch, sodass ich mich in manchen wiederholen könnte. Der Haupteinwand gegen den Glauben an die Existenz Gottes hat in der Regel mit 3 Aussagen zu tun. Ne? In der Welt ist übel, also Leiden, das sinnlos ist. Und dann sind es Aussagen über Gott. Gott ist ja ganz gut, also kann er das Übel nicht wollen. Und Gott ist doch mächtig, also könnte er das Übel doch verhindern. Und wie kriegen wir diese Aussagen zusammen? Das ist ein intellektuelles Problem. Ja, wie vermeide ich da einen Widerspruch? Aber natürlich ist es vor allen Dingen ein existenzielles Problem, das Gläubige auch vom Glauben abgebracht hat und auch am Glauben zweifeln lässt. Und dass Atheisten häufig darin bestärkt, dass sie die Vernünftigeren sind, weil man sich keinen Reim drauf machen kann. Dazu nur noch ein paar kurze Anmerkungen. Das greift bestimmt Themen auf, die Sie auch schon mal behandelt haben, wenn Ihnen das Stichwort Theodizee geläufig ist. Ne? Rechtfertigung Gottes angesichts des Übels in der Welt. Wie kriegen Sie die Aussagen so zusammen, dass Sie keinen Widerspruch sich einfangen, indem Sie sagen, Gott lässt zu, was er nicht will und was er verhindern kann? Gott lässt zu, was er nicht will und was er verhindern kann. Und wozu tut er das? Das ist die Frage aller Fragen. Die übrigens ein Hinweis darauf ist, Stichwort Wunschdenken, dass sich die Gläubigen das mit ihrer Hoffnung gar nicht so leicht machen, wie uns das manchmal vorgeworfen wird. Weil unser Gott kein Nikolausgott ist, ja, so ein Wunschopa, sondern ein Gott, mit dem wir dieses Problem haben. Also wir Gläubigen machen uns nicht leicht mit dem Glauben, auch wenn wir eine Hoffnung haben. Und diese Hoffnung wird in Frage gestellt durch das Übel in der Welt. Und es ist wichtig, dass wir uns einen Reim drauf machen können. Das erlebe ich auch in Gesprächen im Krankenhaus, dass Menschen fragen, womit habe ich das verdient? Wieso muss das mir passieren? wie kriege ich da einen Sinn dran, einen Dreh dran? Wie kann ich mir einen Reim drauf machen? Das ist nochmal eine zusätzliche Not. So, und es gibt verschiedene Weisen, mit diesem Problem dann sozusagen vernünftig umzugehen. Und ich bin sehr dafür, mit Fragen, auch wenn es um Gott und Religion geht, auch vernünftig umzugehen. Im Letzten ist das eine Herzensgeschichte, aber der liebe Gott hat uns den Kopf geschenkt, damit wir ihn auch benutzen und nicht den Verstand an die Nagel hängen, wenn es religiös wird. Das nun mal so nebenbei. Deswegen ist das jetzt ja auch keine Betstunde, sondern es ist irgendwie sozusagen intellektuelles Futter. Sie können die Aussagen ändern, damit es wieder passt. Zum Beispiel sagen Sie, das Leiden ist doch nicht sinnlos, es hat einen Sinn. So reagieren viele leidende Menschen. Und manche entdecken dann auch einen Sinn in ihrem Leid. Also Zahnschmerzen sind vielleicht gar nicht so verkehrt, weil sie sind ein Signal, dass man zum Zahnarzt geht. Und es gibt Menschen, die gehen so gestärkt aus Krisen hervor, dass sie im Anschluss sagen, das war eigentlich doch ganz gut. Auch das höre ich manchmal von Leuten, die aber richtig zu leiden hatten in ihrem Leben, dass sie sagen, das hat mich so an die, also meinen Herzinfarkt oder als mich meine Frau verlassen hat, das hat mich so erst aus der Spur gebracht, aber eigentlich hat es mich aus dem Hamsterrad gebracht und eigentlich habe ich nochmal neu gelernt, auf mich zu hören und zu fragen, wozu will ich eigentlich leben, da hat mich das Leiden aufgerüttelt. Und vielleicht gilt das für jedes Leiden, dann haben wir kein Theodizee-Problem mehr. Ich bin nur bei den Menschen, die sagen, nee, es gibt auch sinnloses Leiden. Nach den zwei Weltkriegen, nach all dem, was Juden, aber nicht nur Juden widerfahren ist, sollten wir ziemlich vorsichtig damit sein, zu sagen, naja, jedes Leiden hat einen Sinn, ich sehe nur nicht. Schwierig, vor allem sollte man es nicht anderen zusagen. Ne? Also die Deutehoheit, was ist mit meinem Leid, die sollte man jedem Menschen selber überlassen. Das sollten nicht die klugen Philosophen oder die herzensguten Seelsorger oder für andere entscheiden. Ne? Das ist ohnehin ein sensibles Thema. Also ich finde, es gibt sinnloses Leiden und vielleicht brauchen wir dazu nicht erst den Holocaust, sondern reicht schon ein unschuldig gefoltertes Kind. Und an den beiden anderen Aussagen will ich auch festhalten. Wir können nicht sagen, Gott will das Übel. Ist vielleicht eine Strafe Gottes. AIDS als Strafe Gottes kam in den 80er Jahren durchaus von ein paar Bischöfen auf. Ja. Also verheerend. Also unser Gott ist gut, dann kann er das Übel nicht wollen. Fertig. Was viele jüdische Theologen, aber auch christliche nach Auschwitz dann gesagt haben, ist, naja, also gut ist er, aber er hat es halt doch auch nicht ganz im Griff. In dem Moment, wo er die Welt schafft und den Menschen muss er Zugeständnisse machen, dann kann er ihn auch nicht mehr anders. Gott ist wohl doch nicht allmächtig. Geht für mich auch nicht, passt nicht zum Gottesbild der Bibel, passt nicht zu der Hoffnung, die ich auf das Leben habe. Ein Gott, der in der Lage ist, die Welt zu erschaffen und zu vollenden, der müsste es ja wohl auch hinkriegen, dass Hitler einen Herzinfarkt kriegt rechtzeitig, ist nicht passiert. Die Allmacht brauchen wir für die Hoffnung und wir können uns Gott nicht zurechtbasteln, bloß weil wir das Theodizee-Problem haben. Insofern ist es für mich keine Antwort. Vielleicht gibt es ja Werte, die das rechtfertigen, dass Gott zulässt, was er nicht will und was er verhindern kann. Zwei Angebote, wiederum Entwicklung. Wir wachsen durch die Überwindung des sinnlosen Leidens. Forschung, Medizin, Friedensarbeit, friedliches Miteinander, all die schönen Dinge gäbe es vielleicht nicht, wenn wir sie nicht gegen das Böse, gegen das Übel errungen hätten. Wer würde uns denn noch antreiben, uns zu entwickeln, wenn wir nicht auch das Übel hätten? Mittel zum Zweck, sozusagen. Überzeugt mich nicht, weil erstens zerbrechen zu viele Leute am Übel, statt sich zu entwickeln. Und zweitens mag es zwar sein, dass wir in Europa, toi toi toi, noch halbwegs friedliche Zustände haben seit den beiden Weltkriegen und dass das auch was mit der Erfahrung dieser Weltkriege zu tun hat, nur da haben die Opfer der Weltkriege nichts mehr von. Also von Entwicklung profitieren manchmal künftige Generationen, aber das rechtfertigt nicht, dass Menschen unter Öl leiden müssen. Und der beste Wert seit 3000 Jahren ist der Freiheit. Wenn Gott Freiheit will, und er will Freiheit, weil ohne Freiheit gibt es keine Liebe, dann muss er eben in Kauf nehmen, dass wir es mit unserer Freiheit auch verbocken. Wer lieben können will, der muss auch hassen können. Wer Gutes tun kann, der kann auch Böses tun. Und das alles in der Welt, die sozusagen verlässliche Lebensbedingungen hat, wo wir wissen, wenn ich bei der Pistole da drücke, kommt da die Kugel raus und verletzt oder tötet den anderen. Also stabile Zustände. Und das ist dann eine Welt wie unsere, die aufgrund der Plattentektonik und der Meer-Wasser-Land-Sonstwie-Konstellation einen Lebensraum für Menschen bereithält, aber unvermeidbar auch Erdbeben, Tsunamis, Krankheitserreger und anderes. Nebenwirkungen. Ist vielleicht der beste Antwortversuch seit 3000 Jahren, mich überzeugt er nicht. Ich ahne, Gott könnte Freiheit auch ein bisschen anders erschaffen. Sozusagen zwischen Null und Positiv, genug Spielraum für unsere Freiheit, aber es müsste nicht so in die Abgründe gehen. Vielleicht könnten wir auch Zärtlichkeit erfahren, ohne Gewalt erfahren zu müssen. Könnte ja sowas wie Kontaktlosigkeit geben. Ah, gut, komplizierte Geschichte. Für mich ist es nicht überzeugend. Was bleibt dann noch, wenn man gläubig ist? Die Theodizee-Frage offen lassen. Der Atheist sagt, naja, wir können ja das Problem auflösen, indem wir Gott abschaffen. Und das würde ich Ihnen gerne noch am Ende mit einem Cartoon von Heger nahelegen. Diesen Gedanken, der mir da sehr wichtig ist. In dem Moment, wo wir Gott fallen lassen, haben wir eigentlich keinen Grund mehr, uns über Übung aufzuregen. Das wäre meine These. Heger, Sie können es, also das hätte ich sogar noch gekonnt damals, so viel Englisch. Das Schiff strandet, er ruft in die Natur hinaus, warum passiert das mir, warum ich? Und die Antwort der Natur, nicht die Antwort Gottes, des Schicksals, des Lebens ist, warum nicht? Ich sehe, Sie sind begeistert und beeindruckt. Ich finde das brillant. Der Natur ist scheißegal, was passiert. Der Tsunami überrollt alle. Der Krankheitserreger guckt nicht, ob er einen trifft, der es verdient. In der Natur ist alles gleichgültig. Und deswegen gibt es eigentlich auch keinen Grund, sich zu beschweren. Und trotzdem protestieren wir, trotzdem klagen wir, trotzdem sagen wir, das ist ungerecht. Das soll nicht sein. Mit welchem Recht behaupten wir das? Ist das vernünftig? Sind wir nicht wie ein kleines Kind, das sich am Tisch löst und sich dann beim Tisch beschwert? Ich ermutige Patienten, die auch so hadern und leiden, dass ihren Gott vom Latz zu knallen. Also, Gott ist der, an den ich mich wenden kann, weil Gott eine gute Ordnung geschaffen hat. Und wenn ich eine gute Ordnung habe, habe ich auch einen Grund, mich zu beschweren, wenn es unordentlich ist. Letztes Zitat auf der Rückseite C.S. Lewis, meistgelesener christlicher Autor des 20. Jahrhunderts. Er hat die Narnia-Geschichten geschrieben, war ein enger Freund von Tolkien, dem Autor vom Herrn der Ringe. Der ist auch sozusagen vom Glauben abgekommen, weil er die Welt für zu schlecht hielt, für einen guten Gott. Und hat dann entdeckt, oh, da haben wir aber gerade einen Denkfehler. Und das habe ich Ihnen mal zusammengefasst auf der Rückseite, zweites Zitat. Mein Argument lautete gegen die Existenz Gottes, die Welt sei grausam und ungerecht. Woher aber hatte ich meine Vorstellung von gerecht und ungerecht? Man kann eine Linie erst dann als krumm bezeichnen, wenn man weiß, was gerade Linien sind. Gerade als ich dabei war zu beweisen, dass es Gott nicht gibt, also dass die Welt sinnlos ist, sah ich mich gezwungen, einen Teil der Wirklichkeit als sehr sinnvoll gelten zu lassen, nämlich meine Vorstellung von Gerechtigkeit. Ich kann mich über Sinnlosigkeit vernünftigerweise nur dann aufregen, wenn ich einen Sinn unterstelle. Und der Natur gegenüber brauche ich keinen Sinn zu unterstellen, denn in der Natur gibt es keinen Sinn, gibt es kein Gut Böse. Ich kann einen Sinn unterstellen, wenn es einen guten Gott gibt, der das so eingerichtet hat. Und der mich es anders erleben lässt. Und dann habe ich Gott und ich brauche ihn als Angeklagten. Sie haben vielleicht ins Buch Hiob geguckt im Rahmen der Auseinandersetzung mit diesem Thema. Hiob, der zu Unrecht jede Menge Fächer in die Hacken kriegt und sich darüber beschwert. Und er hat Freunde, die sagen, mit dir muss das stimmt was nicht, sonst hättest du das Laden ja nicht. So, dann wendet er sich an Gott und dann hat das Hiob-Buch eine Schwäche und eine Stärke. Die Schwäche des Hiob-Buches ist, was sagt Gott dem Hiob? Wissen Sie es noch? Gott sagt, ich bin groß, du bist klein, was weißt du schon? So sinngemäß. Und Hiob sagt, gut, du hast recht, bin ich mal lieber still. Das Gute daran ist, Gott lässt sich erfahren. Also Hiob wünscht auch, Gott sprich mit mir, und das tut Gott. Und auch das berichten Menschen, die im Leid stecken, das finde ich immer wieder beeindruckend, die sagen, sie können schon mit Gott also schreien, hadern, zweifeln, zornig sein, aber irgendwie sind sie mit ihm in Kontakt. Es gibt auch welche, da führt das Leiden dazu, dass auch noch die Gottesferne dazukommt und dass Leute auch vom Glauben wegkommen durch das Leid, keine Frage. So, und wo ist das Buch Hiob dann stark? Dass Gott den Freunden sagt, also das geht nicht, wie ihr das seht. Hiob hat recht. Der darf sich beschweren. Der soll sich beschweren. Der soll nicht meinen, er sei schuld. Und in dieser Schwebe bleibt das Theodizee-Problem, aber es bleibt auch die Hoffnung, dass es irgendwann mal rund wird und dass wir eine Antwort kriegen auf diese Fragen, wieso Gott das zulässt. Und das lässt uns immerhin auch die Hoffnung, dass das Glück, das wir erleben, keine Täuschung ist. Auch wenn wir Unglück mitzuerleben haben. Woher kommt das Gute? Es kommt von Gott. Woher kommt das Böse? Wir wissen es nicht. Punkt. Das dazu. Und damit sind wir, bin ich erstmal am Ende. Wir haben noch eine Viertelstunde und einen abschließenden Cartoon, der Sie wieder ein bisschen entweder runterholen soll von irgendwelchen gedanklichen Höhen oder hochholen soll aus gedanklichen Tiefen. Paul Gauguin, ein Maler, hat mal gefragt, woher kommen wir, was sind wir, wo gehen wir hin? Nun, ich weiß jetzt auch nicht, aber ich kam aus meinem Zimmer, ich bin ein Kind mit großen Plänen und ich gehe raus. Bis später. Da steckt er nochmal den Kopf raus, wer ist denn überhaupt Paul Gauguin? Das darf viel relativieren von dem, was ich Ihnen hier so vorgetragen habe. Ich finde, es darf auch mal in die Tiefe und in die Höhe gehen. Und zugleich darf es auch mal so mit einer Leichtigkeit vonstatten gehen. Ich wünsche Ihnen, dass Sie große Pläne haben. Die Hoffnung des Christlichen gibt uns Raum für diese Pläne. Auch wenn manches enttäuscht werden wird von dem, was sie sich vornehmen oder was ihnen vorschwebt, gehen sie also raus ins Leben und im Leben und fragen sie auch nicht immer danach, was haben andere Leute gesagt. Also schon gut, auch mal von ein paar anderen Leuten was zu wissen, denn die Menschen haben Lebenserfahrung, die ist auch zum Teil da. Aber Sie müssen Ihre eigenen Erfahrungen sammeln, nicht nach den anderen Autoritäten schielen, gehen und suchen Sie Ihre Antworten danach, was Sie sehnlich macht, was im Einklang mit Ihrer Seele ist. Und lassen Sie sich von dem, was das Leben an Unglück hält, nicht kleinkriegen und nehmen Sie das mit, was das Leben an Glück bereithält. Ich weiß nicht genau, ob Ihnen das jetzt fürs Abi hilft, ich weiß auch nicht genau, ob es Ihnen fürs Leben hilft. Ich finde, es ist zumindest das, was ich jetzt mal habe sagen können und mache an der Stelle mit Dank fürs Zuhören und gedankliche Mitgehen. Wenn Sie mitgegangen sind, herzlichen Dank und machen Sie es gut.